Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Gott wird Mensch. Jesus wird geboren. Von einer jungen Frau wird er geboren, von einer Jungfrau tatsächlich. Wir haben letztes Mal gehört, dass er wie jeder andere Jude unter das Gesetz kam, unter dem Gesetz geboren wurde. Wir haben gelesen über viele verschiedene Wunder, die geschehen sind, als Jesus geboren wurde. Und wir wissen auch von viel mehr aus den anderen Evangelien, die wir ja gar nicht letztes Mal mit reingenommen haben. Und dann dauerte es, das wissen wir halt auch aus Matthäus, dann dauerte es einige, nach der Geburt Jesu, einige Umzüge lang, vermutlich 2 oder mehr Jahre, die waren ja erst noch in Ägypten, bis das Maria und Josef mit Jesus dann zurück nach Nazareth in Galiläa ging. Über die Kindheit Jesu wissen wir ausgesprochen wenig. Und das, was wir über die Kindheit Jesu wissen, das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium finden wir außerdem noch ein paar Sachen, die wir in keinem der anderen Evangelien finden. Und heute machen wir da weiter im Text, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Zum Beispiel, nur das Lukas-Evangelium berichtet über die Kindheit Jesu. Nur das Lukas-Evangelium berichtet über die Eltern Jesu oder über Maria und Josef als Adoptivvater von Jesus. Und berichten auch über das Eltern-Kind-Verhältnis. Da wüssten wir sonst herzhaft wenig von. Werden wir heute uns angucken. Nur das Lukas-Evangelium berichtet uns die ersten überlieferten Worte Jesu. Nur das Lukas-Evangelium berichtet noch einmal über eine Episode im Leben von Jesu Adoptivvater, von Josef. Und die beschreibt die letzte Begegnung oder das letzte Mal, wo wir über Josef in dieser Weise in der Bibel lesen. Und das Lukas-Evangelium gibt uns ein paar interessante theologische Hinweise. Und einige dieser Dinge, vielleicht nicht alles, aber einige dieser Dinge werden wir heute Abend uns nochmal anschauen. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir heute Abend hier sein können. Wir danken dir, dass du uns hierher gebracht hast. Wir danken dir, Herr, für diejenigen, die im Livestream dabei sind. Und wir möchten dir Raum geben, Herr, so wie wir es eben schon in der Anbetung getan haben. Herr, wir möchten dich besser kennenlernen, aber nicht nur in unserem Kopf, auch in unserem Herzen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute Abend unsere Herzen anrührst und dass wir dir ähnlicher werden. Amen. Wenn wir jetzt die Verse 41 bis 52 lesen in Lukas Kapitel 2, das sind übrigens Verse, die haben wir uns letzte Woche schon im Videoclip angeguckt, aber da sind wir letzte Woche nicht zugekommen und anstatt uns den Videoclip jetzt nochmal anzugucken, werde ich die Verse nochmal lesen. Lukas Kapitel 2, Vers 41 bis 52 und dann achtet mal darauf, ob euch irgendwas auffällt zum Thema Jesu Kindheit, sein Verhältnis zu seinen Eltern, meinetwegen auch theologische Aussagen. Ich werde da hinterher noch mal eine Frage zu stellen. Lukas 2, 41 bis 52. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesu in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, was hast du uns da warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was mein Vater, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. So, die Verse, die hatten wir letzte Woche schon gehört und auch ein paar Bilder dazu gesehen. Und heute lesen wir sie nur. Was ist euch an irgendwas, was ist euch in den Versen 41 bis 52 aufgefallen? Sei es über Jesu Kindheit, über das Eltern-Kind-Verhältnis, theologische Sachen. Was ist euch ins Auge gesprungen? Nix. Gut. Fangen wir mal an, betreffs Josef und Maria und Jesus, was die Erziehung von Jesus anging. Jesus wurde als Baby geboren, Jesus musste erzogen werden und er wurde auch erzogen nach dem Gesetz. Und was wir bei Maria und Josef feststellen, ist, dass ihnen auch in der Erziehung, dass ihnen ihr Glaube wichtig war. Was denkt ihr, woran könnte man das in diesen Versen vielleicht erkennen? Dass sie jedes Jahr nach Jerusalem gereist sind. Es war so, dass alle Männer dreimal im Jahr zu drei bestimmten Festen im Jahr nach Jerusalem kommen mussten. Es war das Passafest, das Erntefest und das Fest der ungesäuerten Brote. Und mit 12 Jahren war Jesus zum ersten Mal dabei. Den Männern war das aufgetragen, aber Maria ging mit. Also denen war das wichtig. Ich habe gelesen, manche, die blieben gar nicht für alle drei Feste. Die fielen natürlich nicht alle auf den gleichen Tag. Und von daher, manche blieben zum Passafest, was ja ein großes, hohes Fest war. Und dann gingen sie aber wieder zurück in ihre Heimat. Die kamen übrigens dann nicht nur aus Galiläa und Judäa zusammen, die kamen aus dem ganzen Römischen Reich zu diesen großen Festen, weil es eben auch eine Vorschrift war. Maria und Josef gingen zu diesem Fest. Sie nahmen Jesus mit, als er 12 Jahre alt war. Das war so das Alter, wo die Jungs dann mitgenommen wurden. Und sie blieben die ganze Zeit. Sie blieben die ganze Woche zu all den Festen, die da gefeiert wurden. Und das zeigt uns, dass sie den Glauben, dass sie das Gesetz des Mose, dass sie es ernst nahmen, dass sie es erfüllten und dass sie auch Jesus in dieser Richtung hin erzogen, dass er unterm Gesetz auferzogen wurde. Die lebten also nicht geistlich gesehen als Eltern auf Sparflamme, sondern sie lebten schon richtig ihren Glauben aus. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, das war auch für manche eine finanzielle Frage. Ich meine, Leute aus dem Römischen Reich, die gar nicht in Israel wohnten, die dann, weil es das Gesetz so forderte, nach Jerusalem zogen, die mussten ihre Arbeit zurücklassen, hatten möglicherweise in der Zeit keinen Verdienst oder hatten Arbeiter, die sie bezahlen mussten. Sie hatten Reisekosten. Das war alles ein bisschen was anders als Leute, die zum Beispiel in Jerusalem wohnten. Aber auch Maria und Josef, für die war es die Sache wert. Für sie die geistliche Erziehung, die religiöse Erziehung von Jesus und wir können davon ausgehen, von ihren anderen Kindern, die sie dann nach Jesus noch hatten, das war ihnen die Sache wert. Die brachten Opfer, damit ihre Kinder so erzogen wurden, wie es dem Herrn gefiel. Also wir müssen Maria und Josef natürlich nicht zu Heiligen machen, also im Sinne von fehlerfrei, aber wir können definitiv von ihnen lernen, was Erziehung angeht, sei das Erziehung von unseren Kindern oder sei das für die etwas fortgeschritteneren im Alter, seien das die Enkel. Die nachkommende Generation können wir lernen, für dem, was die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens anging, das war ihnen ein hohes Gut, für das sie auch Opfer brachten, dass sie ihren Glauben konsequent auslebten und ihren Glauben konsequent weitergaben. Gut, jetzt haben wir Maria und Josef ziemlich vorbildlich gesehen. Aber was denkt ihr, können wir das immer noch so sagen, nachdem sie jetzt an dem Abend nach einer Tagesreise mal nachdenken und mal nachschauen, wo ist denn unser 12-Jähriger geblieben, und sie ihn nicht finden und nach ihm suchen, haben ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie euch das ist ja eine Episode, die wir kennen aus der Bibel. Ich weiß nicht, wie euch das vorkommt, aber mir kam das eigentlich immer komisch vor, wenn ich denke, die sind den ganzen Tag unterwegs, 12-Jährige sehen sie den ganzen Tag nicht und abends gucken sie überall rum und finden ihn nicht. Könnt ihr das irgendwie in eins bringen mit dem vorbildlichen Charakter ihrer Kindererziehung? Habt ihr irgendwelche Gedanken dazu? Habt ihr irgendwann mal vielleicht was gehört oder gelesen oder euch Gedanken gemacht?
Also sie haben ja ihr Kind sehr geliebt. Sie haben ja, nachdem das dann aufgefallen ist, haben sie sich
ja
sofort
ja.
Sie waren in dem Sinne keine Helikoptereltern.
Ja.
Und ein Kind damals von 12 Jahren wird wahrscheinlich fast schon ein bisschen erwachsener gewesen sein wie heute.
Ja. Ja. Super Beitrag. Danke, Michael. Ja. Okay. Ich wiederhole das eben nochmal für die Leute im Livestream. Sie sind zum einen, wissen wir, sie sind in großen Gruppen gereist. Zum anderen, dass sich Maria und Josef aufgemacht haben, nachdem sie ihn nicht gefunden haben, und sind sofort zurück nach Jerusalem gegangen. Das zeigt, dass sie ihn geliebt haben und dass sie wissen wollten, wo er war, was mit ihm los war. Plus die Tatsache, und da hast du vollkommen recht, Michael, dass der 12-jährige Junge damals im Alter von 12 oder von 13 galt der Junge als Mann. Und von daher, ein 12-jähriger Junge, der war damals wahrscheinlich nicht mehr so verspielt oder kindlich, wie manchmal das heute noch der Fall ist. Ja gut, das sind sehr gute Ansätze für diese, was uns ja zumindest bei uns in unserer Kultur doch ein bisschen komisch vorkommt. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, das eine, was Anna-Rose sagte, man reiste in Gruppen, man reiste in Karawanen und da saß man nicht alle auf dem gleichen Esel oder auf dem gleichen Kamel oder was immer das Gefährt war, sondern man reiste in einer Gruppe und war nicht unbedingt immer als Familie zusammen. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Männer und Frauen manchmal getrennt reisten. Das heißt, also nicht ganz getrennt, aber teilweise getrennt, weil die Frauen gemächlicher gingen, reisten die schon ab, während die Männer noch, als Männer zurückblieben in Jerusalem, sich ein bisschen später aufmachten und abends traf man sich dann im Lager. Und wenn das eine Situation gewesen ist, dann hat wahrscheinlich der Josef gedacht, der Jesus ist schon mit Maria vorgegangen und Maria hat gedacht, naja, der kommt mit Josef nach. Ist also auch durchaus eine Möglichkeit. So oder so, abends entdeckte man, dass Jesus fehlte. Und ich möchte nicht in den Schuhen von Maria oder Josef gesteckt haben, als ihnen das auffiel. Ich meine, sie wussten ja durch Engel verkündigt, wen sie da als Kind aufzogen. Und das muss ihnen fast das Herz haben stehen lassen. Sie gehen dann zurück Das war dann die zweite Tagesreise, einmal bis Jerusalem bis zum Nachtlager, dann vom Nachtlager nach Jerusalem und suchen ihn 3 Tage in Jerusalem, bevor sie ihn finden. Also 5 Tage, wo sie sich Sorgen machten und wo sie Jesus dann nicht gesehen hatten. Lass uns noch mal die Verse lesen, 48 und 50. Da heißt es, die Maria sagt, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Dann Vers 50, weshalb habt ihr mich gesucht, fragt Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ist da irgendwas Auffälliges an dieser kurzen Unterhaltung? Sie haben sich Sorgen gemacht, definitiv, ja. Also, ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber für meine Ohren klingt das fast so ein bisschen vorwurfsvoll, was Maria da sagt. Und ich kann es auch nachvollziehen. Also, das waren einfach die Sorgen, die sie sich machte. Fällt euch noch was auf? Ja, richtig. Die Maria nennt Josef Jesus' Vater. Und das wird durchaus von einigen als Argument genommen. Ah, siehste, Maria wusste, wer der Vater ist. Wie würde man einem Atheisten oder einem Bibelkritiker da entgegnen können? Irgendeine Idee? Ja, vom Heiligen Geist gezeugt, genau von. Richtig, ganz genau. Genau. Man kann durchaus argumentieren, dass Jesus einen Adoptivvater hatte. Vielleicht gehen wir nächsten Mittwoch, wenn wir uns die Geschlechtsregister angucken, noch ein bisschen mehr darauf ein. Aber natürlich hatte Jesus einen, der als sein Vater galt, der sein Adoptivvater gewesen ist. Und das war definitiv der Josef. Und deswegen wird er auch als Vater bezeichnet. Maria und Josef haben sicherlich nicht überall, wo sie hinkamen, groß diskutiert über die Jungfrauengeburt. Das war für die Leute damals auch eine Sache, die man vielleicht belächelt hat oder wo man ein bisschen die Nase gerümpft hat. Die haben also nicht großartig da die Adoptionsverpflichtung von Josef erklärt und dass Maria als Jungfrau schwanger wurde, sondern Josef galt als gesellschaftlicher Vater von Jesus. Da braucht man sich also gar nicht irre machen zu lassen durch irgendwelche möchte gern Bibelkritiker, die uns da irgendwas unter die Nase reiben wollen. Erstaunlicher als die Worte der Maria sind eigentlich die Worte Jesu. Der Herr Jesus sagt zu seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wusstet ihr nicht? Jesus, der 12-jährige Jesus, er wusste, wer er war. Er wusste, ich bin nicht so wie die anderen. Die Bibel sagt nicht uns, wann er sich dessen bewusst wurde, aber sicherlich durch den Heiligen Geist, der in ihm war, aber man kann auch fest davon ausgehen, dass Maria und Josef mit ihm darüber gesprochen haben, wer er war und dass er dann durch die Gnade Gottes auch, wie wir es dann auch später lesen, dass er gewachsen ist in Gnade und in Weisheit. Die Verse belegen, dass Jesus wusste, wer sein wahrer Vater ist und dass sein Vater der Vater im Himmel ist. Aber Jesus wusste auch, dass seine Eltern das wussten. Denn er sagt ja, wusstet ihr nicht? Das ist eine rhetorische Frage. Wusstet ihr nicht? Er sagt nicht, ja, ihr könnt das eigentlich nicht wissen, aber... Nee, er sagt, ja, das hättet ihr doch wissen sollen, das müsst ihr doch wissen. irgendwann in den Kindheitsjahren Jesu wird das zur Sprache gekommen sein. Gut, und hier schließen wir die Verse 41 bis 52, also Kapitel 2 praktisch, von letztem Mittwoch die Fortsetzung, schließen wir erstmal ab und haben hier einen Hinweis auf die Erziehung von Maria und Josef, wie sie Jesus erzogen haben. Und das kann uns als Eltern, als Großeltern, als zukünftige Eltern, was auch immer, das kann uns eine Herausforderung sein. Ja, wir wollen so sein wie Maria und Josef. Wir wollen uns an Gottes Gebot halten, auch wenn das nicht immer leicht ist. Wir wollen bereit sein zu opfern. Hauptsache, wir gehen die Wege des Herrn. Gut. Die Brüder Jesu übrigens, die glaubten zunächst nicht an Jesus. Wie das nicht möglich war oder wie das möglich war, dass sie nicht glaubten, sagt uns die Bibel nicht. Wie gesagt, das ist die einzige Episode, die wir aus Jesu Kindheit wissen. Und von daher fehlen uns da Puzzlestücke. Sie glaubten anfangs nicht, allerdings sie kamen später, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, kamen sie zum Glauben. Der Jakobusbrief zum Beispiel oder der Judasbrief sind von den Halbbrüdern Jesu geschrieben worden. Es waren also die beiden waren Halbbrüder Jesu, die zum Glauben gekommen waren nach seinem Tod. Fast nebenbei können wir die Verse nehmen als ein weiterer Beleg für die Gottheit Jesu. Denn er nennt Gott seinen Vater. Gut, jetzt könnte man sagen, gut, wir sind ja auch nicht Gottes Söhne. Wir nennen Gott auch Vater. Eine interessante Sache ist, als Jesus nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern spricht, da sagt er, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ganz interessante Ausdrucksweise. Er sagt nicht, ich gehe zurück zu unserem Vater, sondern ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater. Da ist also eine unterschiedliche Beziehung. Jesus hat eine ewige Sohn-Vater-Beziehung. Und wir haben eine Sohn-Vater-Beziehung, weil wir durch die Wiedergeburt hineingeboren worden sind in die Familie Gottes. Gut. Noch eine Sache, es mag dem einen oder anderen, mir auch zunächst komisch vorgekommen sein, gut, der Herr war als 12-Jähriger war in Jerusalem, 5 Tage, ohne dass seine Eltern wussten, wo er war. Jetzt stellt euch mal irgendeinen 12-Jährigen vor, den ihr kennt, in einer Stadt, in der er möglicherweise noch nie gewesen ist, in der er niemanden oder kaum jemanden kennt und in der er dann plötzlich ganz alleine ist. Ja, wie hat Jesus das denn überlebt? Wie hat Jesus da, wo hat er geschlafen? Wo hat er gegessen? Wie hat er die 5 Tage überstanden? Ich habe mich erinnert an eine Kultur, in der wir gelebt haben, auf den Philippinen. Wir hatten eine Arbeit in einem muslimischen Stadtteil. Und ich erinnerte mich, als ich hier über diese Frage nachdachte, erinnerte ich mich an die Wanderprediger aus Pakistan, die immer wieder mal bei uns durchzogen. Die kamen in Gruppen. Manchmal waren es vielleicht 3 oder 4. Manchmal waren es 10 oder 15. Und die zogen praktisch von Ort zu Ort. Und dann ließ man sie in der Moschee übernachten. Die kamen, waren Wanderprediger, waren also Geistliche, islamische Geistliche. Und dann lud man sie ein, sie konnten in der Moschee übernachten, hat ihnen da Matten hingebracht und die Bevölkerung kochte für sie. Und während des Tages gingen sie dann Haus zu Haus und luden die Leute ein, ermahnten sie im Islam und so weiter und so fort. Und ja, so ungefähr könnte ich mir das auch vorstellen, dass das bei Jesus gewesen ist. Er war da, er war ein geistlich hoch aufgeweckter Junge, der Fragen hatte, der Antworten suchte, der sich mit den Gelehrten damals unterhielt und die wunderten sich über seine Weisheit. Und da wird es nicht schwer gewesen sein, für so jemanden einen Schlafplatz zu finden und ihn auch zu versorgen. Vielleicht hat man auch andere, die da in der Gruppe waren, noch versorgt. Also das sind alles so Sachen, wo wir uns manchmal Gedanken machen und uns fragen, ja, wie bringen wir das zusammen? Das hört sich ja fast unglaublich an. Ja, das wäre auch unglaublich, da wird das Jugendamt kommen, wenn sowas heute in unserer Gesellschaft passieren würde. Aber damals dort und bis heute in anderen Kulturen gibt es da durchaus auch kulturelle Antworten drauf, wie das gewesen sein kann. Ab hier hören wir nichts mehr von Jesus in seinen Kinder- und Jugendjahren. 18 Jahre lang. Wir wissen nur, dass er, wie hörte jetzt der, ich kann mal gucken, ob, wie der Satz, wie der Abschnitt aufhört. Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist das, was wir, der Bericht, der dann sich über 18 Jahre lang hinzieht. Er nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Gut, jetzt, wir hören also nichts mehr von Jesus und nach 18 Jahren taucht er dann wieder auf, im Alter von ungefähr 30 Jahren. Bevor Jesus auftaucht, taucht ein anderer auf, und das ist Johannes der Täufer. Und um Johannes den Täufer geht's jetzt in dem nächsten Video, den wir uns anschauen. Für die, die im Livestream sind, ihr wisst das mittlerweile. Wir wissen nicht, ob der Video übertragen oder blockiert wird. Wir haben eine Genehmigung, aber der YouTube-Computer, der weiß das nicht. Und von daher kann es sein, dass ihr nur einen schwarzen Screen seht, während Lukas 3, 1 bis 20 vorgelesen werden. Ihr könnt also, die ihr zu Hause seid, eure Bibel schon mal nehmen. Und falls der Screen gleich schwarz wird, lest einfach Lukas 3, 1 bis 20 und wir sind dann in ungefähr 4 Minuten wieder zurück.
Es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa, Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis, und Lysanias regierte in Abilene. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, der in der Wüste lebte. Da machte sich Johannes auf den Weg und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen, aber er hielt ihnen entgegen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden. Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, Lehrer, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun, erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde. Und alle fragten sich, ob nicht Johannes der Christus, der ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte öffentlich, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat schon die Schaufel in seiner Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht. So verkündete Johannes den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie darüber hinaus mit vielen anderen Worten. Auch Herodes, den Herrscher von Galiläa, wies er scharf zurecht, denn dieser lebte mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er schreckte vor keinem Verbrechen zurück. Am Ende ging er so weit, dass er Johannes ins Gefängnis werfen muss.
Ja, ziemlich abrupter Schluss. Aber da geht's nächste Woche, übernächste Woche weiter. Man könnte so viel Dinge zu diesem Text sagen, zur Person des Johannes, zu seiner Art, zu den Fragen, die er den verschiedenen Leuten stellt und zum Inhalt der Worte. Was fällt euch an Johannes dem Täufer auf? Jetzt nicht so, wie er im Clip dargestellt wird, da wird er ein bisschen zappelig und ein bisschen verrückt dargestellt. Was fällt euch an Johannes dem Täufer auf, so wie die Bibel ihn beschreibt? Ja, Josef.
Er ist
Ja, er ist nicht der Christus, er kam vor, er ist der Wegbereiter und er sagt auch, dass er nicht der Christus ist. Ja, er war sehr unkonventionell. Ich meine, einiges gehörte zu seinem Prophetentum, dass er so unkonventionell war. Er war Nazirer, hat also seine Haare, sein Essen war dadurch bestimmt, er war ein Prophet. Das wird an seinen Kleidern deutlich, aber das war halt unkonventionell, ja.
Ja. Was das Leben der Menschen angeht. Das war ja so keine theologischen Vorträge, sondern wir nahmen die Leute da, wo sie
ja. Ja. Sehr, sehr konkret in seinen Worten, keine theologischen Vorträge, sondern hat die Leute da abgeholt, wo sie waren. Ja, das sind schon einige Sachen, die wir aus dem Text heraus über Johannes den Täufer lernen. Und das wird ja auch gesagt, er war der, von dem der Prophet Jesaja sprach. In Jesaja 40, da lesen wir von Johannes, ohne dass sein Name genannt wird, da lesen wir von einem Propheten, von der Stimme in der Wüste. In der Wüste, an einsamer Stelle. Wüste ist normalerweise nicht überbevölkert. In der Wüste rief diese Stimme. Er war ein Rufender, kein Flüsterer. Er hat hinausgerufen, was er zu sagen hatte. Und er war ein Bußprediger. Johannes war kein Einschmeichler. Herr Rüdiger hat gesagt, seine Worte, er hatte interessante Worte, die er mitzuteilen hatte. Und die Leute wussten, wovon er sprach. Sie wollten dann genaue Antworten haben, aber die Leute waren getroffen. Die wussten, wovon er sprach. Er war ein Bußprediger. Frage ist natürlich, wer möchte schon Bußprediger sein? Also, ich will mal spontan so sagen, ich möchte eigentlich kein Bußprediger sein, aber ich möchte die Ergebnisse eines Bußpredigers haben. Das wäre eine Kombination. Aber Bußprediger, Das ist oftmals eine unangenehme Sache. Wir würden lieber auffallen durch eine Präsentation der Gnade, anstatt zu einem Ruf zur Buße. Ich las gerade heute noch den Eintrag von einer christlichen Organisation. Und die hatte Folgendes eingetragen. War einfach so ein auf Facebook ein wie sagt man denn, so ein Bildchen. Hüte dich davor, einen Gott nach deinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Alles Barmherzigkeit, keine Gerechtigkeit. Alles Liebe, kein Zorn. Alles Gnade, kein Urteil. Alles Annahme, keine Ablehnung. Alles Himmel, keine Hölle. Das ist nicht der Gott der Bibel. Und dann war da ein Kommentar von jemand, der das gelesen hatte. Und er hatte geschrieben, hüte dich davor, einen Gott nach deinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Alles Gerechtigkeit, keine Barmherzigkeit. Alles Zorn, keine Liebe. Alles Urteil, keine Gnade. Alles Ablehnung, keine Annahme. Alles Hölle, keinen Himmel. Das ist nicht der Gott der Bibel. Ist interessant. Natürlich haben beide recht, ne? Beides gehört zusammen. Der Johannes hätte vermutlich, würde ich mal denken, auch lieber sanftere Worte gehabt, einschmeichelndere Worte gehabt, Worte, die besser ankommen. Wir haben, glaube ich, am Sonntag darüber gesprochen, Worte, nach denen es den Menschen in den Ohren juckt, die keine Verhaftung durch den König Herodes hervorriefen. Aber er war ein Prophet Gottes, er war Gottes Stimme und er fand klare Worte und Gott segnete diese Worte. Ich las von einer Frau, Marietta Reeside hieß die, die folgte vor 130 Jahren dem Ruf Gottes zu den Kiowa-Indianern in den USA. Und sie war die erste Frau unter den Kiowa-Indianern. Sie war lange genug im Stamm gewesen und die Kiowa wussten, was es bedeutete, Christ zu sein. Und sie hatten verstanden, was es mit dem Christsein auf sich hatte. Und sie gaben der Frau dann einen neuen Namen. Sie nannten sie Aimday Co. Und der Stammesführer hat das dann erklärt. Er hat gesagt, wenn Kiowa jemandem auf einem falschen Weg sehen, dann rufen sie Aimday Co. Und das heißt, kehr um in diese Richtung. Dann sagt er weiter, erklärt er weiter, unsere Schwester kam aus einem fernen Land zu uns und fand uns alle auf dem falschen Weg und in großer Gefahr. Und sie stand an einer neuen Straße und rief uns zu und sagte, kehrt um in diese Richtung und zeigte uns den Weg zu Jesus. Gott segne Aimday Co. Diese Marietta, die hat wie Johannes, der Täufer, sich nicht gescheut, zur Umkehr aufzurufen. Liebevoll, aber klar. Umkehr, kehr um. Und so wie bei Johannes brachte auch bei ihr die Botschaft offensichtlich Frucht. Und bei Johannes brachte die Botschaft auch Frucht. Und wir lesen von den Leuten, die verstanden hatten, wir müssen die Richtung ändern. Und dann haben sie gefragt. Generell haben sie gefragt, wie uns Vers 10 sagt, was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Und dann konkret, haben sie auch nachgefragt, hat der Johannes dann geantwortet in Vers 11, wer zwei Hemden hat, der gebe eins davon einem, der kein Hemd hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Wie könnte man das Handeln allgemein nennen, wenn Johannes das als Antwort gibt? Wenn er zu einem sagt, hier, du hast zwei Hemden, gib eins dem da hinten, der hat nämlich gar keins. Und du hast einen Teller und du kannst noch mal nachnehmen, gib mal da hinten dem, der hat noch gar nichts gehabt. Wie könnte man das beschreiben? Nächstenliebe. Nächstenliebe, ja. Man könnte sagen, Nächstenliebe, Hilfe für Arme. Das sagt er so, gut, du kannst den Armen helfen, dann zeig ihm Nächstenliebe, indem du das tust. Und dann die Zöllner kamen zu ihm. Die Zöllner, wissen wir, waren verhasst im ganzen Volk Israel. Und die haben gesagt, und wir, was sollen wir denn tun? Und der Johannes antwortet in Vers 13, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Ich finde das so cool, fiel mir eigentlich eben erst auf, als ich den Film nochmal sah, wie der Johannes gar keine großartigen Sachen sagt. So, er sagt jetzt nicht, ja, wechselt euren Beruf, macht einen anderen Beruf oder behandelt eure Frauen besser oder so, sondern eine ganz normale, einfache, man möchte fast sagen, logische Antwort gibt er ihnen. Fordert nicht mehr als das, was vorgeschrieben ist. Und fast noch interessanter finde ich seine Antwort an die Soldaten, die in Vers 14 fragen, was sie tun sollen. Und er sagt, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Finde ich absolut interessant. Misshandelt niemand. Man würde denken, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wir denken manchmal, ja, wäre gut, wenn wir Jesus nachfolgen, dann muss das irgendwas Besonderes sein. Jesus sagt, misshandelt niemand oder erhebt keine falsche Anklage. Ist doch logisch, sowas macht man doch nicht. Macht einfach das, was logisch ist. Gerade was für uns Christen logisch ist, was man nicht macht. Tu das Richtige. Dann sagt er noch, seid zufrieden mit eurem Sold. Wisst ihr was, ich habe mich gefragt, wusste der Johannes eigentlich, was so ein römischer Soldat verdiente? Vermutlich nicht. Und trotzdem sagt er, seid zufrieden mit eurem Sold. Also, das ist nachdenkenswert. Vielleicht wurden die ja unterbezahlt. Vielleicht haben die noch nicht mal Mindestlohn gekriegt. Und er sagt, seid zufrieden mit eurem Sold. Das ist nachdenkenswert. Bei all denen geht's um Hilfe. Es geht um Helfen, um Dienen. Es geht um Ehrlichkeit, um Nächstenliebe, um Gerechtigkeit. Diese, man möchte fast sagen, normalen Dinge, das ist Umkehr. Das ist der Weg Jesu. Die Dinge auszuleben, die Jesus in uns hineingelegt hat. Wir brauchen gar nicht groß zu denken, Mann, was kann ich denn tun? Wie kann ich dem Herrn dienen? Gut, wer die Frage hat, Halleluja, wir dürfen gerne den Herrn fragen, Herr, wie kann ich dir in besonderer Weise dienen? Aber unser Leben im Alltag, wie bei den Zöllnern, wie bei den Soldaten, da sagt der Herr, tut die Dinge, die naheliegend sind und die gut und richtig sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das nicht zu wenig? Grenzt das nicht an Werksgerechtigkeit? Die Leute, die haben Johannes gehört und die fragen, was sollen wir denn tun? Und Johannes sagt, gebt den Armen, helft den Armen, praktiziert Nächstenliebe, misshandelt keinen, klagt keinen falsch an, seid zufrieden mit eurem Zoll und fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Ist das Werksgerechtigkeit, warum oder warum nicht? Josef. Okay, es zeigt eine Richtung, ist nicht das ganze Paket, aber es zeigt die Richtung, in die wir uns bewegen sollen. Gut. Sonst noch was?
Vorbereitung aufs Kommen Jesu.
Es ist Vorbereitung aufs Kommen Jesu. Aber wenn uns jetzt jemand auf der Straße ansprechen würde, was sollen wir denn tun, um uns auf Jesu Kommen vorzubereiten? Würden wir dann auch sagen, nimm dich der Armen an und praktiziere Nächstenliebe und gib von deinem Überfluss? Ich denke, ist wichtig, dass wir hier sehen, das Ganze fängt ja in Vers 8 an, nicht in Vers 13. In Vers 8 hat Johannes den wichtigen Schritt erklärt. Er sagt nämlich, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Der erste Schritt, den er in der Vers 8 erwähnt, ist der Schritt der Buße, der Schritt der Umkehr. Das ist das A und das O, damit fängt's an. Das muss bei jedem geschehen. Das hat er auch zuerst gesagt. Und dann sagt er, bringt der Buße würdige Frucht. Ja, was sollen wir denn tun? Und dann nennt er Nächstenliebe, keine Misshandlungen, nichts fordern, was einem nicht zusteht, zufrieden sein. Das sind die Früchte, die aus der Buße erwarten. Das ist die Richtung, in die der Herr uns gehen lassen möchte. Buße ohne Folgen in meinem Leben. Wer sagt, okay, ich will auch in den Himmel, ich nehme mal Jesus in mein Leben auf, ich spreche mal eben das Gebetchen nach und dann ist alles gut, und es entsteht keine Frucht, dann ist da was nicht echt, dann ist da was nicht richtig, denn der gute Baum bringt gute Frucht. Und auf der anderen Seite natürlich, gute Werke ohne Buße, ja, das ist Humanismus. Das würde ich sagen, ist nicht alles schlecht. Wir sind ja dankbar für Leute, die helfen, auch wenn sie keine Christen sind. Aber was das ewige Leben angeht, ist es nutzlos. Und es sind klare Worte, die der Johannes hier sagt. Es ist eine klare Botschaft, es ist ein klares Zeugnis und es sind klare Antworten, die er gibt. Und wisst ihr, das ist nicht immer leicht. Das ist, wenn wir draußen im Alltag sind, wenn wir am Arbeitsplatz sind, wenn wir in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft sind, das ist nicht immer leicht, klare Worte zu finden. Dann kann es einem ergehen wie diesem Pastor, der in einem Holzfällerdorf gearbeitet hat und er bemerkte, dass die Holzfäller, wenn sie einen Baum gefällt haben, dann haben sie am Ende des Baumstamms, da haben sie ihr Siegel reingebrannt. Und dann haben sie die Baumstämme zum Fluss transportiert und die wurden dann zum Sägewerk, schwammen dann zum Säge, bitte? Die Trieben, genau, geflößt, zum Sägewerk. Und im Sägewerk wurden sie dann rausgefischt. Und das Sägewerk erkannte den Stempel. Und der Person, dem der Stempel gehört, dem wurde dann eine Gutschrift ausgestellt. Und eines Tages bemerkte der Pastor, dass weiter unten am Strom einige Männer diese Stämme aus dem Fluss fischten. Und hauchdünn das Ende des Baumstammes absägten und ihr eigenes Siegel, wo das Siegel drauf war, und ihr eigenes Siegel drauf brannten. Und dann, wenn das Ding am Sägewerk ankam, wurde es ihnen gut geschrieben und sie kriegten dann hinterher das Geld dafür. Und dann am nächsten Sonntag, da predigte der Pastor klare Worte. Über eine Predigt über das Gebot, du sollst nicht stehlen. Und er dachte so, das wird es jetzt gewesen sein. Und in der nächsten Woche sah er, wie die Leute genauso weitermachten wie vorher. Und er dachte, ich war nicht klar genug. In der nächsten Woche, am folgenden Sonntag, gab er der Predigt einen anderen Titel. Nämlich, du sollst nicht das Ende vom Holzstamm deines Nachbarn absägen. Es heißt, der Pastor wurde prompt aus der Stadt gejagt. So kann es gehen. Wenn wir klare Worte finden, die wir hoffentlich in Liebe weitergeben, wenn wir klare Worte finden wie Johannes. Und wir haben vom Johannes gesehen, er wurde ins Gefängnis geschmissen. Ist übrigens vorweggegriffen, das schreibt der Lukas hier, weil er über Johannes schreibt. Das geschah dann ein bisschen später, er kam nämlich dann aus dem Gefängnis nicht mehr raus, er wurde später geköpft. Johannes fürchtete die Folgen nicht. Er verkündigte Gottes Wort klar. Und trotzdem war seine Botschaft gemäß Vers 18 eine frohe Botschaft. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es steht tatsächlich da, er verkündigte die frohe Botschaft. Die ganze Wahrheit zu bezeugen, ist keine schreckliche Botschaft. Leute, wir haben, natürlich sagen wir den Leuten, dass sie Sünder sind. Natürlich sagen wir, dass Gott richten muss. Natürlich erwähnen wir diese Dinge. Müssen wir. Aber wir haben eine frohe Botschaft. Das Paket unserer Botschaft ist eine frohe Botschaft. Und unsere Botschaft ist die gleiche wie die Botschaft des Johannes. Ziemlich am Schluss haben wir noch einen wichtigen Schlüssel zum Dienst. Egal welche Art unser Dienst ist, ob es ein sichtbarer Dienst ist oder unsichtbar, ob es ein geistlicher Dienst ist oder ein nicht so geistlicher Dienst, alle unsere Dienste, die wir für Jesus tun, sind geistlich. Wenn ich im Krankenhaus, am Schreibtisch, in der Firma, mit dem Besen in der Straße arbeite, wir sollen ja alles, was wir sagen und was wir tun, zur Ehre Gottes sagen, dann ist das alles Dienst und daher wird das auch sehen. Das Volk dachte, Johannes könnte vielleicht der Messias sein. Sie dachten, vielleicht ist er das, denn die warteten ja. Und der Johannes reagiert darauf mit den Worten in Vers 16, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Anstatt sich zu sonnen in dieser möglichen Verwechslung mit dem tatsächlichen Messias, lehnt er das mit starken Worten ab, mit starken Worten. Anstatt seine eigene Popularität zu fördern, oder zumindest die Leute in dieser falschen Vermutung zu lassen, hätte sich ja sagen können, Jesus kommt sowieso bald und dann werden sie sehen. Aber solange er noch nicht da ist, gönne ich mir das. Ich bin es mir wert, würde man ja heute sagen. Weist er hin auf Jesus mit den Worten, ich bin nicht mal wert, ihm die Sandalen zu öffnen. Es heißt, dass die Rabbis früher von ihren Nachfolgern, von ihren Jüngern, jede Arbeit verlangen durften. Aber nicht, dass die Jünger, die Schüler ihnen die Sandalen ausziehen würden. Das war die Arbeit eines Sklaven, nicht eines Jünger. Und der Johannes sagt, ich bin nicht mal wert, dem Messias die Sandalen zu öffnen. Und ich glaube, hier ist ein Schlüssel zum Dienst. Natürlich, der Johannes sah seine Unwürdigkeit. Okay? Er sagt, ich bin nicht mal des niedrigsten Dienstes würdig. Er sah seine Unwürdigkeit, aber er sah seine Unwürdigkeit nur deshalb, weil er einen Blick für die Würde Jesu hatte. Sonst hätte er gar nicht gemerkt, wie unwürdig er ist. Er hat einen Blick für die Würde Jesu. Wer einen Blick hat für die Würde und den Wert Jesu, der kann nicht anders, als sich in seinen Dienst zu stellen. Wenn ich weiß, wer Jesus ist, wie hoch erhaben er ist, wie er mich liebt, wie gnädig er ist, der kann nicht anders, als diesem Herrn Würde und Dienst damit zu begegnen. Und wiederum andersherum, wer sein Leben nicht in den Dienst Jesu stellt, dem fehlt der Blick. Dem fehlt der Blick für die Hoheit, für die Würde, für die Liebe und die Barmherzigkeit Jesu. Wir lesen an anderer Stelle im Johannesevangelium, ist, glaube ich, bin nicht ganz sicher, da sagt der Johannes ungefähr im gleichen Kontext, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Jesus muss wachsen und wir müssen abnehmen. Und wenn wir das verstehen und wenn wir den Wunsch übernehmen, wenn wir seine Größe, seine Herrlichkeit sehen, wenn wir den Wunsch haben, ja, Jesus soll zunehmen, indem ich abnehme, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wie war das noch? I'm Daiko, glaube ich. Dann sind wir auf dem richtigen Weg angekommen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für dein Wort heute Abend. Wir möchten dir danken für das, was du uns heute Abend gezeigt hast. Herr, wir möchten dich bitten, egal ob wir Eltern oder Großeltern oder Onkel oder Tante sind, Herr, dass wir der nachkommenden Generation ein Zeugnis sind von dir. Dass wir ihnen vorleben und da, wo du uns Verantwortung gegeben hast, auch lehren, was es bedeutet, dein Kind zu werden und als dein Kind zu leben. Herr, lass uns das vor allen Dingen durch unser Leben bezeugen und dann gib uns die rechten Worte, das auch in Worten zu bezeugen. Gib uns auch die rechten Worte, wenn wir mit Leuten in unserem Alter reden, Herr. Wenn wir Zeugnis sind im Alltag. Herr, wir bitten dich, dass du uns taufst mit einer Taufe der Liebe, mit einer Taufe der Barmherzigkeit, mit einer Taufe des Mitleids für diese Menschen, die verloren sind. Und dass du unsere Lippen salbst, Herr, mit dem Öl deines Geistes, dass wir nicht zurückhalten mit dem, was wir sagen müssen, mit den schweren Dingen, Herr. Und dass die in Liebe gesprochen werden, in einer Art und Weise, dass du sie gebrauchen kannst, um Herzen aufzuschließen. Und gleichzeitig, Herr, dass du unsere Herzen und Lippen erfüllst und salbst mit Worten der Gnade, der Einladung, wie du uns eingeladen hast, und der Weisheit. Treuer Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns gebrauchst. Ja, Herr, wir sind nicht Propheten wie Johannes der Täufer, aber wir sind deine Kinder und wir sind deine Zeugen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch uns erfüllst, wie Johannes das gesagt hat, Herr, dass du uns erfüllst und taufst mit deinem Geist und mit deinem Feuer, damit auch wir Lichter sind in einer finsteren Welt und auch viele mitnehmen können auf dem Weg zu deinem Thron. Amen.